Und da ist sie, die erste Sonderfolge Basketball Olympia Paris 2024. Das wird ein geiler Sommer. Dennis Schröder, was für ein Auftaktgast. Als der zugesagt hat, war klar, okay, die Folge muss Buschi alleine machen. Die beiden haben eine sehr lange, sehr spezielle Vorgeschichte, werden sie drüber reden. Es hat sich mega gelohnt. Es ist ein mega deepes Gespräch zwischen den beiden geworden. Sehr geile Aussagen. Ich habe einmal Tränen in den Augen gehabt. Leider aus den falschen Gründen, weil ich echt schockiert war in dem Fall. Vielleicht geht es euch ja nachher genauso. Aber Buschi hat auch mal wieder, so gut er dieses Gespräch gemacht hat, er hat mal wieder bewiesen, dass er es ganz alleine nicht kann. Ich muss natürlich wegen der Technik dabei sein. Aber lieber Buschi, was macht man denn, wenn die ING uns wie 2022 ermöglicht, wieder Sonderfolgen zu machen, die alle zu präsentieren? Dann sagt man, danke, liebe ING, dass ihr Presenter seid. Das hat er bei seinem Intro natürlich mal wieder vergessen. Deswegen gab es jetzt noch ein kleines von mir. Und jetzt kriegt ihr ein richtig geiles Gespräch auf die Ohren. Dennis Schröder und Buschi.
So, erste Ausgabe der Specials vom Lauschangriff zu den Olympischen Spielen, zum Basketballturnier. Ein Special, das für mich speziell ist, sage ich an dieser Stelle ganz ehrlich, weil ich bis vor 2-3 Jahren nicht gedacht hätte, dass er kommt und vielleicht auch nicht gedacht hätte, dass wir beide Bock haben. Das hat sich ziemlich verändert von meiner Seite in letzter Zeit und ich freue mich sehr, dass er hier ist, der Kapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft vor Olympia. Herzlich willkommen, Dennis Schröder.
Vielen, vielen Dank.
Dennis, was hast du dir vorgenommen für den 10. August 2024?
Ja, gute Frage. Ich meine, wir spielen die Olympischen Spiele, das ist das Finale. Ja, wir sind sehr, sehr motiviert in den Trainingseinheiten, wir haben Bock und ja, 10. ist natürlich von jedem das Ziel, da auf dem Platz zu stehen und Finale zu spielen.
Jetzt mal Butter bei der Fische. Du hast von Anfang an gesagt, als es um Ziele ging, wir nehmen mal den Blick zurück zur Weltmeisterschaft. Das Ziel war eine Medaille, ausgegeben vom DBB, vom Trainer. Und dann habe ich gehört, einer hat gesagt, ja, eine Medaille ist schön und gut, aber die soll schon golden sein. Wie ist das denn jetzt für die Olympischen Spiele? Die Amerikaner kommen mit einer etwas anderen Mannschaft.
Ja, die haben natürlich sehr viel Qualität. Also ich habe mir die Liste angeschaut und das ist also die 12 besten Spieler der Welt, muss man einfach so sagen, haben viel Qualität und sehr viel Erfahrung auch im internationalen Bereich und auch in der NBA. Und ja, also für uns und für mich, wie gesagt, zählt es immer noch und ist immer noch das gleiche Ziel. Jedes Spiel wollen wir gewinnen, was wir antreten. Und beim Basketball sage ich auch immer, der wirklich den ersten Punch schlägt und ready ist und Würfe trifft, gewinnt das Spiel halt. Und das ist das Ziel.
Also für dich gibt es nicht das Argument, du hast ja gerade selbst angesprochen, wen die schicken. Ja, wir könnten jetzt alle Namen durchgehen. Du kennst sie überraschenderweise ganz gut. Du weißt vor allem, wie sie Basketball spielen, wie athletisch sie sind. Für dich ist es keine Option zu sagen, Silber wäre geil.
Ja, natürlich. Also ich meine, Olympische Spiele, das ist das größte Turnier der Welt. Also natürlich für jede Medaille würden wir Geschichte schreiben, natürlich. Aber ich glaube, wenn man damit reingeht, zeigt man Schwäche. Ich glaube, man sollte schon, jeder, der da in das Turnier geht, sollte für Gold anstreben. Und das habe ich meinem Team natürlich auch gesagt. Und das ist das Ziel. Natürlich sind es für ein paar Gold, Silber oder Bronze. Aber Gold anzustreben, sollte das Ziel sein für jeden.
Wir gucken mal auf die Gruppe, die ihr habt. Das ist Japan. Da sagt jemand wie ich, die muss es schlagen. Also wenn du Ambitionen hast bei diesem Turnier, die musst du schlagen. Ich muss aber auch nicht Basketball spielen in dem Turnier. Dann habt ihr einen Qualifikanten. Ich habe bis gestern gesagt, das wird Lettland werden, die ihr Turnier zu Hause gewinnen. Dann haben die gegen die Philippinen verloren. Das muss auch noch nichts heißen. Ich glaube, Brasilien ist bei dem Turnier auch dabei. Ist dir das egal, wer da als zweiter Gruppengegner kommt und sagst, das ist eine Kategorie, die müssen wir dann wirklich schlagen bei unseren Ambitionen?
Ja, ich meine, gegen Lettland haben wir ja im Viertelfinale gespielt und da hätten wir eigentlich auch also verlieren können, das Spiel. 2019 nochmal zurückdenkend in China, da haben wir ja auch Gruppenphase leider nicht überstanden. Und das hätte gegen Lettland fast auch so ausgesehen. Und ich hatte da natürlich auch ein sehr, sehr schwaches Spiel persönlich. Aber 2024 und 23 jetzt, 22 mit der EM, ist einfach ein ganz anderes Team. Also das Team, jeder Einzelne weiß, was er bringen muss, um erfolgreich zu sein, um das Team nach vorne zu pushen. Und ich glaube, wir sind ready. Also im Endeffekt ist es uns egal, wer dort kommt. Also ich glaube, wir müssen uns auf uns fokussieren, genau so zu spielen, wie wir, weißt du, also jeden Tag und jeden, wie wir trainieren, wie wir spielen wollen, dass wir das halt wirklich auch zeigen. Und es ist egal, gegen wen wir spielen, es ist USA, manchmal ist Japan oder Lettland. Es sollte immer ganz oben sein, das Niveau.
Anschließend an diese Antwort hätte ich schon wieder ganz, ganz viele Fragen. Ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren. Du hast das Viertelfinale gegen die Letten angesprochen im letzten Jahr bei der WM. Eine ganz hypothetische Frage, aber ich weiß nicht, ob du dir da jemals Gedanken drüber gemacht hast. Was glaubst du, wie hätten die Medien, in dem Fall glaube ich vor allem die Basketballmedien in Deutschland, euch behandelt? Wie wären sie mit euch umgegangen, wenn Bertans den letzten reingeworfen hätte? Und da hat nicht viel gefehlt. Das ist ja immer so eine spannende Geschichte. Was glaubst du, wie wäre das Urteil über Dennis Schröder und die deutsche Basketballnationalmannschaft ausgefallen?
Ja, nicht gut. Also das wäre Katastrophe gewesen. Also muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja auch, also ich glaube, erste Halbzeit 0 Punkte gehabt. Also ich bin eh ein Typ, Spielertyp. Also es ist egal, ob ich jetzt 3 Punkte mache oder 4 Punkte oder 20 Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Aber wenn du halt wirklich ein extrem schlechtes Spiel hast und dann noch verlierst, das ist ja eine Doppelbestrafung. Und in Deutschland, ich glaube, die hätten uns das nicht
verziehen.
Ja, auf gar keinen Fall.
Daran anschließend, hättest du Verständnis für sowas, wenn Basketballjournalisten, ich glaube, es wären mehr Basketball als normale Sportjournalisten gewesen, es wäre mehr in der Bubble geblieben, als es am Ende dann gewesen ist. Hast du Verständnis, dass sie dann kritisch draufblicken oder sagst du, können wir jetzt im Nachhinein easy sagen, ne? Hey, es sind Zentimeter, es sind Millimeter, das entscheidet doch nicht über den Charakter dieser Mannschaft, das entscheidet doch nicht über uns als Team.
Ja, es ist aber schade, dass, also es wird immer so angesehen, also Erfolg, wenn du Erfolg hast, ist es halt gut, aber wenn es negativ ist und du halt kein gutes Turnier spielst, dann bist du halt ganz am Boden. Und das ist eine Sache, die werde ich nie verstehen, bei Fans, bei Supportern. Und nicht jeder gewinnt immer eine Meisterschaft. Also ich bin jetzt in 15 Jahren einmal habe ich eine goldene Medaille, Trophäe in die Luft gerissen. Und ich meine, die anderen 14 Jahre habe ich auch gut gespielt und habe versucht, das Team nach vorne zu pushen, egal ob das jetzt international, also NBA oder Nationalmannschaft ist. Aber da stecken natürlich viele Faktoren zusammen, um halt erfolgreich zu sein einfach.
Glaubst du, dass, ich sage jetzt mal, wir Journalisten, dass wir es uns zu einfach machen? Glaubst du, das sind persönliche Dinge? Oder ist es nicht, ich mach's mal vorsichtig, hin und wieder sogar mal wichtig zu sagen, hey, das und das läuft nicht so gut. Nochmal, ein Journalist ist kein NBA-Spieler, ist kein Trainer, aber hin und wieder hat man sich ja mit Basketball schon mal beschäftigt. Ich finde ja immer, das muss auch erlaubt sein. Das heißt, es darf nicht jede Journalistenkritik, da darf es nicht heißen, die Medien sind böse. Was stört dich an dem, was wir, ich sag jetzt mal bewusst wir, da teilweise veranstalten?
Ja, also Social Media erstmal mit Instagram ist natürlich, es gibt dir einen Push, positiv natürlich, wenn du deine Marke etablieren willst, aber auf der negativen Seite, da sind halt auch viele Sachen, die mir auch nicht schmecken. Also ich meine, im Endeffekt, jeder kann seine Meinung äußern. Jeder hat das Recht, seine Meinung auch zu vertreten. Aber wenn es darum geht, also zum Beispiel jetzt ich gucke Fußball, Europameisterschaft, und dann gucke ich mit Leuten zusammen, die ich auch nicht kenne, weil ich halt in der öffentlichen Bar sitze oder was auch immer.
Also da hast du Public Viewing.
Genau. Und Ich meine, manche Leute reden dort, als hätten sie 10, 15 Jahre Fußball gespielt. Und ich könnte mir nicht mal erlauben, oh, wieso macht der den nicht rein? Weil ich weiß nicht,
Moment, du hast Landesliga gespielt neulich.
Ja, das war ein Gag, aber ich meine, das ist so, wenn man halt wirklich sich mit dem Sport identifizieren kann und natürlich auch, also auch wenn man nicht Hochleistungssport also betrieben hat in der Sportart und sich aber damit auseinandersetzt, dann natürlich hat man eine Meinung und man kann das auch ansprechen, aber man sollte trotzdem immer noch schauen, wie man es tut, meiner Meinung nach. Und es ist immer sehr schwierig, jemandem zu sagen, dass er das nicht kann, und da bin ich immer sehr vorsichtig. Also ich meine, ich spiele jetzt Basketball für ein paar Jahre schon und ich würde mir niemals sagen, hey, diese Person hat das Zeug dazu, nicht in die, was auch immer, Nationalmannschaft es zu schaffen.
Ja, komm, bringen wir es mal auf den Punkt, dass wir das vorne ab mal besprechen. Das war meine, und ich bilde mir tatsächlich ein, von diesem Sport Ahnung zu haben. Größte Fehleinschätzung, ich habe es auch 2022 dir mal gesagt bei der Europameisterschaft, meine größte Fehleinschätzung im Basketball in Bezug auf die amerikanische Profiliga NBA war das, was ich 2013 gesagt habe. Da habe ich mal gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dennis Schröder früh gedraftet wird, dass das in der NBA schafft, weil die große Stärke ist seine Geschwindigkeit und Schnelligkeit. Davon haben die aber auf der Guard-Position am College da drüben 50 Leute rumlaufen. Das war die beschissenste Einstellung, die ich je oder Einordnung, die ich je abgegeben habe. Das ist bei dir ja auch nicht gut angekommen, so eine Geschichte. Hast du manchmal gedacht, was will der alte Opa eigentlich, was labert der für eine Scheiße? Komm, frei raus.
Ja, auf deinen Namen war ich nicht gut zu sprechen, sag ich mal.
Das ist okay.
Aber das, was ich gerade gesagt habe, war nicht gegen dich. Also ich bin sehr, sehr direkt. Ich fand es sehr, sehr stark. Ich wusste nicht, wie ich das einordnen soll, aber mein Bruder ist so der ruhigere von uns beiden und er sagt mir immer, hör mal zu, dass du gekommen bist in Berlin. Stark, also muss ich ehrlich sagen. Und machen nicht viele. Und das zeigt mir halt deinen Charakter, zeigt mir, wie du auch hier in Deutschland präsent bist und so. Das ist stark. Nicht viele würden das machen. Viele würden das als Schwäche bezeichnen, aber das ist Stärke und deswegen Respekt auf jeden Fall an dich.
Jetzt habe ich ein bisschen fast, ist für mich eine schwierige Situation. Also Punkt 1, ich habe nach diesem Spiel keine Sekunde drüber nachgedacht, weil ich wusste es vorher schon, da wusste ich, dass es eine gnadenlose Fehleinschätzung war. Und jetzt gebe ich dir, jetzt sind wir mal hier unter vier Augen, mal die Erklärung dafür. Du hast so ein paar, auch wenn es jetzt hin und her geht, so ein paar Dinge angesprochen, Entwicklung, Nationalmannschaft. Du hast 2019 angesprochen, du hast die EM 2022 angesprochen, du hast die WM angesprochen. Ich habe irgendwann, weil wir uns persönlich ja nicht kannten, habe ich einfach nur beobachtet und habe geschaut. Ich wusste viel um deine Geschichte, um den frühen Tod deines Vaters. Und ohne es jetzt zu pathetisch werden zu lassen, als ich dieses Spiel übertragen habe in Berlin und dich erlebt habe und Revue passieren habe lassen, wie du dich in den letzten Jahren gegeben hast und sorry, dass ich mir das jetzt erlaube, Dennis, wie du dich entwickelt hast. Nicht nur als Basketballer, sondern in meiner Wahrnehmung als Leader, als Mensch. Da habe ich gedacht, guck mal, und vielleicht hat er diesen Blick nach oben, Papa. Und ich habe ein ganz ähnliches Schicksal. Mein Vater war nicht mehr da, als ich 18 war. Und ich habe übrigens mir auch geschworen, ich gehe meinen Weg und ich gehe ihn jetzt besonders hart. Und deshalb erstmal danke, dass du das so angenommen hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und erklär mir kurz, ich hatte den Eindruck, deine Mama, die hat sich darüber gefreut, dass wir uns die Hand geben konnten. Die stand da und hatte Tränen in den Augen. War das so?
Meine Mutter früh schon, also 2012, 2013 hat das ja angefangen. Und viele Leute haben halt immer Sachen reingeschrieben und gesagt, wieso schreiben die sowas Negatives immer über dich? Und ich habe ihr gesagt, ey, hör mal zu, da hat Social Media so gerade angefangen. Es ist in Ordnung, wenn Leute Negatives über dich sagen. Wenn jemand mit mir noch nicht an einem Tisch gesessen hat und mit mir geredet hat, dann wissen sie halt nicht, wie ich bin. Und meine Werte, egal, ob ich mal ein goldenes Auto hatte oder ist egal, ob ich, also das ist für mich, wie gesagt, also ich versuche immer der beste Mensch zu sein, jeden Tag versuchen, besser zu werden.
Aber du machst es nicht immer allen leicht, weil das versteht eben nicht jeder. Das muss man auch sagen. Ne?
Ja, ich bin, wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch. Also ist es egal, ob das jetzt groß rauskommt oder nicht. Ich bin immer so, ich wurde so erzogen, bin auch so mit meiner Familie, auch wenn sie es nicht hören wollen, haben sie auch immer zu mir gemacht. Deswegen, also so, das ist normal bei mir. Und ich finde, es ist auch okay, wie ich schon vorher gesagt habe, jeder sollte es so handeln, wie er denkt. Und ja, aber meine Mutter hat sich natürlich extrem gefreut da über die Geste und haben wir da natürlich auch nochmal danach drüber gesprochen und das war Wahnsinn.
Es gibt ja Leute, die dann sagen, das habe ich zum Beispiel auf Social Media dann gelesen, ich hätte mich an dich ranwanzen wollen, weil im Erfolg ist es leichter. Ich glaube, so kannst du mich einschätzen, dass das überhaupt nicht meine Intention war. Meine Intention war, Respekt auszudrücken. Das war einfach das Ding. Und jetzt gehen wir nochmal zurück, weil wir 19, 22, 23 jetzt demnächst Olympia 24 angesprochen haben. Was ist der Kit, der Klebstoff dieser Basketball-Nationalmannschaft mit allen Höhen und Tiefen? Und 19 war eine extreme Tiefe, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ist es nur der Kapitän und das Commitment, das er ausgerufen hat? Das wäre mir zu wenig, da muss mehr sein.
Nein, also das Team, also es wurde ja immer angesprochen, die goldene Ära. Und ich meine, bis zu 2019 oder nach 2019 haben sie gesagt, die goldene Ära ist nicht erfolgreich und natürlich viel Negatives in den Zeitschriften. Aber erstens, Gordon Herbert, müssen wir ganz klar sagen, hat erstmal was geschafft, was noch kein Trainer geschafft hat in der deutschen Basketballgeschichte. Aber auch die ganzen Spieler, also alle 14 Spieler, die jetzt auch hier sind, sind großartig. Da gibt es keine Egos, da gibt es also hoher Charakter in der Kabine, die also wirklich nur gewinnen wollen. Wir gehen jeden Tag ins Training und also wir gehen ans Maximum. Also da gibt es auch viele, viele harte Worte. Wenn Leute jetzt gucken würden, denken sich, okay, die streiten sich oder weil wir einfach auf dem höchsten Level competen wollen. Und jeder will immer gewinnen, egal ob es Trainingseinheiten sind, Trainingsspiele oder Vorbereitungsspiele jetzt in Köln. Jeder will halt gewinnen. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt ist alles. Und das hat uns jetzt auch die letzten 2 Jahre zum Erfolg geführt.
Für mich der entscheidende Schritt zum Titel in 2023 bei diesem Wahnsinn, bei der Weltmeisterschaft, war eine extreme Stresssituation. Daniel Theiss, Dennis Schröder, Gordon Herbert. Ich glaube an der Geschichte, als du mit Daniel, ihr kennt euch seit ewig und 3 Tagen, ihr habt in Braunschweig zusammengespielt, ihr seid privat befreundet, kann man glaube ich wirklich sagen. Du hast ihm was gesagt, was ihm nicht geschmeckt hat. Okay, da gehe ich noch mit. Dann kam die Situation, Gordon Herbert wollte irgendwie in der Auszeit, hat dich, glaube ich, irgendwie so angefasst, zur Seite gezogen. Und ich habe in dem Moment, ich habe vor der Kiste gesessen und habe gedacht, jetzt kann alles kaputt gehen. War das ein Turning Point im gesamten Turnier oder ist das eine Überbewertung?
Nee, also es war auf jeden Fall einer der Faktoren, warum wir am Ende den Titel gewonnen haben. Aber ich glaube, deswegen sage ich ja, keine Egos im Spiel. Also jemand kann zu mir kommen im Spiel und schreien und sagen, ey Dennis, was machst du da für eine Scheiße? So, und ich gehe in mich rein und sage, ja, er hat recht.
Das verstehe ich, Dennis. Ich gehe mehr auf die Geschichte Trainer-Spieler.
Ach so, ja, aber
weil du hast schon Wirsch reagiert, was ich total verstehe. Ich wäre genauso gewesen, glaube ich. Weil, ey, was ist denn das?
Ja, also wie gesagt, das, also dafür stehe ich. Ich habe ja meinen eigenen wie soll ich sagen, also mein Respekt, den ich, habe ich hier was kaputt
gemacht? Nee, ist alles okay. Das hängen und okay. Wir reden vom Mikrofon.
Ich habe ja meine Werte und ich würde auch nicht eine Person so angreifen. Und ich habe dann so reagiert, wie ich reagiere. Dann haben wir nach dem Spiel, also mit 30 noch gewonnen, obwohl wir mit 14 hinten lagen. Und dann nach dem Spiel.
Das war das Slowenien-Spiel.
Genau. Ne? Haben wir nicht gesprochen. Leute haben sich gefreut, dass wir gewonnen haben, haben geduscht, Treatment, Behandlung gemacht. Und dann sind wir ins Hotel und dann den Tag danach, dann kam Gordon Herbert und hat sich echt entschuldigt, hatte ein bisschen Tränen in den Augen und hat gesagt, ich habe sehr überreagiert. Und ja, ich habe ihm gesagt, ey, hör zu, also im Endeffekt, es sind Emotionen im Spiel. Ich weiß ja, wie es ist und da braucht er sich keine Gedanken machen, dass das irgendwie in eine andere Richtung geht. Und respektiere ihn natürlich 100% und ich vertraue ihm da auch. Und ja, jeder macht Fehler im Leben.
Auf wen hörst du, Dennis, in so einer Situation, wenn du vielleicht nach dem Spiel jetzt nicht im direkten Gespräch, finde ich erstmal immer das Wichtigste, dass man sich unter den Beteiligten austauscht. Aber wenn du mal nicht weißt, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, rufst du dann jemanden an und sagst, Bruder, Mama, irgendjemanden, wo du sagst, hey, da hole ich mir jetzt mal einen Rat, weil keine Ahnung, ob ich da gerade richtig liege. Oder bist du nur bei dir?
Ja, du hast ja vorhin angesprochen, also ich habe mich ja entwickelt von 19, 18, was auch immer, 2013 war ich 18, bin dann rüber in die Liga und ja, war 18 und war in Atlanta. Ich weiß nicht, ob ihr schon in Atlanta wart, aber ja. Atlanta ist schon also eine schöne Stadt, kann man sehr viel mitmachen und ja, ich war dann halt in dieser Kultur, weil ich 9 Monate da war, 3 Monate vielleicht in Deutschland. Und aber ja, ich muss sagen, ich bin jetzt 30, ich habe 3 Kinder, ich habe meine Frau und die haben mir also haben mich zu 360 Grad gedreht. Ich habe letztens mit dem Leon Teuxdorf gesprochen, der hat ja auch mal U17, war ja Kapitän und er macht viel für mein Investmentfonds in Amerika, weil er jetzt in San Francisco lebt und er hat eigentlich gesagt, ey Dennis, also was du für eine, das ist 360 Grad so. Und das ist halt cool zu hören, weil im Endeffekt als Typ weiß ich, dass ich immer noch genauso bin, meine Persönlichkeiten, aber dass ich einfach erwachsener geworden bin und ich glaube, das ist das Ziel des Lebens, dass man einfach wirklich Tag für Tag einfach besser wird und weise wird. So, ne?
Ich habe einen der wichtigsten Menschen vergessen. Natürlich wirst du auch die Ellen dann natürlich kontaktieren, wenn du nicht mehr weißt. Also das bekommt man tatsächlich nicht nur via Social Media, das bekommt man auch mit, wenn man euch dann mal in der Halle mit dem Nachwuchs erlebt. Das habe ich in Berlin auch gesehen. Das ist sehr besonders und sehr speziell. Lass uns nochmal zurückgehen in dieses Jahr 2013, als ich absolutes Unwissen über die NBA zur Schau gestellt habe. Ich habe dann aber genau das, ne, ich habe das dann beobachtet, logischerweise, war über den frühen Draftpick, der du warst, aus meiner Sicht früh überrascht. Und dann habe ich genau geguckt, was macht er denn? Dann ist ein erstes NBA-Jahr, ist immer um zu probieren. Aber es hat sich angedeutet, da geht was. Und du hast in Atlanta das Leben genossen, aber du hast vor allem eine Entwicklung als Basketballer genommen. Wenn du jetzt auf diese, nicht nur auf die erste Zeit, übrigens dafür sorry, dass ich da über einen 18-Jährigen sage, jetzt dreht er wild, du hast ja gerade selbst angesprochen, 18 Jahre aus Braunschweig in die NBA, in eine Stadt wie Atlanta und die Welt steht einem offen. Auch im höheren Alter lernt man dann übrigens noch mal vielleicht mal ein bisschen abzuwarten. Klar. Damals habe ich so empfunden. Damals habe ich gedacht, hoffentlich geht er nicht wild. Mhm. Hoffentlich dreht er nicht durch. Wie waren diese 5 Jahre, waren es insgesamt Atlanta, wie waren die für dich persönlich und auch sportlich?
Erstes Jahr sehr schwierig, wie du schon gesagt hast. Ich habe, glaube ich, 20 Spiele absolviert, auch nicht viel gespielt. Und ich meine, off the court war ich halt mit meiner Schwester, meiner großen Schwester und ihrer Tochter, waren wir in einer Wohnung zusammen, sie hat auf mich aufgepasst. Erstes Jahr war halt erstmal Kennenlernphase. Zweites Jahr bin ich auch extra im Sommer in Atlanta geblieben, damit ich halt denen zeigen kann, ich bin bereit für Spielen und war sehr wenig in Deutschland auch. Und ja, dann hat es halt angefangen auch, also habe mit Lou Williams, er ist ja aus Atlanta, hat er mir gezeigt, wie die Stadt so ist und ich glaube, dann hat es mir so, ich habe mich wohlgefühlt. Er hat mir das Gefühl gegeben, also alle Teammates vor allem, also Al Horford, Kyle Korver, Jeff Teague, wir hatten ja nur gute Veteranen, die uns den Weg gezeigt haben.
Kyle Korver konnte unglaublich Dreier werfen, der Typ war eine Maschine.
Ja, Al Horford jetzt mit 38 ja, Meister,
Champion mit den Celtics,
wirft über 50% Dreier, also Das war schon, wie gesagt, für mich, für meinen Werdegang war das schon Gold wert. Also, dass die am Start waren und mir den Weg gezeigt haben, auch wie man Winning Basketball spielt. Weil wir haben da wirklich von meinem zweiten bis zum vierten, erste bis vierte Jahr haben wir wirklich guten Basketball gespielt. In meinem zweiten Jahr direkt Geschichte auch geschrieben, Eastern Conference Finals gegangen, leider gegen Bonn 4-0 verloren, aber wir haben da schon vieles getan und Leute erinnern mich immer noch an die Zeiten in Atlanta, weil wir da wirklich einen Basketball gespielt haben, wie wir den jetzt hier in Deutschland auch spielen. Wir hatten nicht wirklich so ein, also was heißt Superstar, wir hatten schon Superstars im Team.
Trae Young.
Ja, aber ich meine, zu der Zeit, das war Al Horford, das war DeMarre Carroll, das war.
Aber Trae war schon ausgeguckt als der Spieler, auf den sie perspektivisch setzen.
Natürlich, Hawks, natürlich. Ne? Also Trae Young jetzt auch. Also ich meine, der ist ja, der ist einer der besten Point Guards. Das muss man einfach so sagen. Aber zu der Zeit war er ja noch auf dem College. Ne? Also das ist. Aber ja, die in meinem Team, die waren, wie gesagt, Teamgeist und Teamchemie waren erster Stelle. Und das erinnert mich schon ein bisschen an den deutschen Basketball, den wir jetzt gerade spielen. Ja, und wie gesagt, nach dem vierten Jahr ins fünfte Jahr, dann war so ein bisschen Rebuild-Phase. Dann kam Trae Young, wie du schon angesprochen hast.
Ja, ich war schon früh
jetzt, genau, der kam später, genau. Und dann habe ich den Move nach OKC gemacht. Mhm. Ja.
Wie war das jetzt, hinterher ist man ja immer schlauer, ne, wenn man aus dem Rathaus rauskommt, in der Nachbetrachtung dieser Wechsel, von Atlanta zu den Thunder, wie würdest du das heute bewerten? War das ein für dich positiver Schritt?
Sehr geiler Schritt. Ne? Ja, also weil
gute Organisation, ne?
Boah, ja, also beste Organisation, die es gibt. Sam Presti ist ja der GM, sehr, sehr smart, aber vom Charakter her. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der in egal welcher Situation immer die richtigen Entscheidungen trifft. Egal, ob das gegen ihn ist oder.
Fast alle Spieler, die mit ihm Kontakt hatten, mit denen ich je gesprochen habe, schwärmen von Sam Presti. Ist das ein Magier oder was ist mit dem?
Ich weiß auch nicht. Also er ist einfach ein geiler Typ. Also Front Office weiß ganz genau, was sie tun müssen, um die Spieler besser zu machen. Es geht ganz klar nur um die Spieler, die sollen reinkommen in die Halle, in die Facility und besser werden. So, das ist das Einzige, was er von den Spielern will. Natürlich sein Professional, das sind ja die Sachen, die eh mit sich kommen, aber deren Front Office, alle Fans dort, also jedes Spiel, gleiche Sitze, immer die gleiche Person. Das ist die Stadt ist wirklich meiner Meinung nach einer der besten NBA-Clubs, obwohl Leute immer zu mir sagen, ist langweilig und so, ich verstehe das, aber wie gesagt, ich mit drei Kindern jetzt und meiner Frau ist es so oder so, also wir sind ja eher so wie Braunschweig auch, also sehr low-key das gefällt mir da auf jeden Fall sehr. Die zwei Jahre waren auch sehr gut, mit Hall of Famern gespielt, wie Chris Paul und ich meine, Shea wird auch Hall of Famer werden, Paul George, Russell Westbrook, also sehr, sehr geile Erfahrung.
Du musst dich doch wie Bolle freuen für Isaiah Hartenstein. 81 Millionen Euro, 87 Millionen Dollar für drei Jahre. Das ist erstmal Money Time. Du hast auch, glaube ich, gleich mit Dollarzeichen ihn irgendwie angeschrieben. Ja. Vielleicht mal zur Einordnung dessen. Da könnte ja der Basketballpurist im ersten Schritt wieder denken, ja, wenn das jetzt entscheidend ist, dass er sagt, schön, du machst jetzt eine Menge Kohle. Aber das freut dich schon tatsächlich auch für Isaiah, dass er diesen Vertrag gekriegt hat, ne?
Ja, der hat ja vorher 16 Millionen, glaube ich, gemacht bei New York für zwei Jahre. Und ich dachte, da hätte er schon was verdient, weil er hatte in Houston wirklich eine geile Rolle, obwohl Clint Capella viel gespielt hat. Immer wenn Clint Capella ausgesetzt hat oder verletzt war, hat er geile Nummern aufgelegt. Und das kam aber in der NBA noch nicht so zum Vorschein. Die Leute haben das nicht wirklich respektiert, haben gesagt, ja, aber er ist eigentlich nur Backup, wenn überhaupt. Und hat seinen Weg gemacht, dann ist er G-League gegangen. Ich glaube, es war noch G-League da. Oder war noch G-League? Oder
ich glaube, ja.
Und hat da sein Ding gemacht. Dann New York, ich meine, das letzte Jahr jetzt in den Playoffs auch, was er gemacht hat. Und das ist nicht, weil er ja die besten Moves hat im Post. Das ist einfach Winning Basketball. Ja. Also egal, ob es Rebounding ist, Steals, auf den ja, Boden schmeißen.
Im Tennis, Brad Gilbert hätte wirklich, der hat das Buch Winning Ugly geschrieben. Ich glaube, so kann man Isaiah Hartenstein beschreiben.
Isaiah Hartenstein,
ne?
Der ist wirklich, also auch jetzt für unsere deutsche Nationalmannschaft, glaube ich, die nächsten Jahre sehr wichtig.
Da komme ich gleich noch drauf. Ich möchte dich nachher noch verhaften.
Und, ich glaube, dass er, wie gesagt, also dass den Vertrag hat er sich auf jeden Fall verdient und hat mich natürlich auch gefreut.
Lass uns noch ein bisschen dann sag, wenn es zu sehr hin und her geht. Ich würde jetzt gerne noch kurz bei der NBA bleiben, wenn wir über Isaiah sprechen. Du hast die Backup-Rolle hinter Capella angesprochen. Er war ja, wenn ich nicht völlig falsch liege, auch zunächst hinter Mitch Robinson bei den New York Knicks erstmal wieder. Auch da war es wieder Verletzungsprobleme. Er ist immer da. Er macht die Drecksarbeit. Er ist ein guter Passer für einen langen Mann. Er ist ein exzellenter Rebounder. Er ist ein guter Verteidiger. Trotzdem hätte man vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich noch gesagt, ey, what? Und das ist knapp 90 Millionen für 3 Jahre wert. Die drehen ja wild in der NBA. Die Summen sind Irrsinn, oder?
Ja, die Summen, die sind auch jetzt mit Franz. Also ich habe gesagt... Also
da liegt eine Menge auf dem Tisch, ne?
Also da die junge Generation, also wenn du wirklich so ein Kaliber bist wie Franz und die ganzen Jungen, die können 1 Milliarde in ihrem Werdegang machen. Das ist unglaublich. Also die nächsten Jahre werden echt 2028, glaube ich, können die Superstars über 100, 110 Millionen im Jahr verdienen.
Ja, die TV-Verträge vor allem machen es möglich, ne? Die gehen Amazon in die Höhe. Wir kennen das auch aus der NFL. Das ist absoluter Wahnsinn. Wie wichtig ist dir Geld, Dennis?
Boah, wichtig. Geld ist wichtig. Weil ich bin... Wie soll ich sagen, meine Kinder kann ich jetzt also wirklich so aufziehen, erziehen, wie ich nie aufgewachsen bin. Das heißt.
Welche Rolle spielt das, dass du nie die Möglichkeiten hattest, wie sie deine Kinder jetzt haben?
Ich meine, dafür arbeitest du jeden Tag. Dafür gehe ich in die Halle. Das ist meine Motivation, wenn ich aufstehe, dass ich denen halt was bieten kann, um wirklich noch erfolgreicher zu sein, um sie schon von klein auf, mein Kleiner ist jetzt 5, also der Größte ist 5 und der hat jetzt schon Schwimmkurse, Homeschooling, danach geht er nochmal zum Basketball und hat halt wirklich viel, viel Programm am Tag und das mit 5 und das finde ich, das ist das Beste, was du machen kannst. Und ohne Geld leider, wenn du das halt nicht hast, dann ist es schwieriger, jemanden oder meine Kinder zu pushen. Deswegen würde ich sagen, es ist schon notwendig, Geld zu haben, aber es ist nicht alles. Also was alles ist, ist halt die Familie und meine Kinder, meine Frau, meine Mom, meine ganzen Geschwister. Da bin ich schon der Reichste, würde ich sagen. Aber wie gesagt, Geld heutzutage ist notwendig und braucht man natürlich, um seine Kinder auch wirklich zum Limit zu pushen.
Gehört das so ein bisschen in die jungen, wilden, unerfahrenen Jahre? Du hast das goldene Auto angesprochen. Würdest du das heute immer noch so machen, weil du sagst, das bin ich, das gefällt mir, vor wem muss ich mich rechtfertigen? Oder würdest du sagen, naja, ich weiß schon, wie manche Leute reagieren, die von draußen drauf gucken, oder ist ja das am Ende scheißegal?
Ja, also ich habe mal überlegt, ob ich noch mal einmal ein goldenes Auto hier. Nein, also ich habe ja in Atlanta, es ist ja eine andere Kultur einfach. Ja. Und ich habe in Atlanta gelebt und ich dachte, okay, wenn ich das jetzt genau so mache wie in Atlanta auch, ist es normal. Aber Deutschland funktioniert einfach so nicht. Und das habe ich natürlich auch in meinen Jahren gemerkt. Und es ist auch in Ordnung so. Und ich will natürlich nicht, wie soll ich sagen, kein verärgern, aber ich will im Endeffekt mein Leben leben. Das, was ich fühle, will ich auch mir holen. Und da sollte mir eigentlich egal sein, was Leute denken. Aber man macht es natürlich jetzt mit seinen 30 Jahren, macht man natürlich die Sachen weiser und man schaut natürlich, was man wirklich braucht und was nicht.
Ja, ich finde das ganz spannend, weil man hört das oft, man liest das oft, dass wir Deutschen da speziell sind, dass wir eben, ja, wenn Leute Geld haben, auch eher das Understatement gut finden. Und unterm Strich, alle, die in Amerika leben, sagen, sie finden es eigentlich gut, dass man das so ausleben kann, wie man will. Was glaubst du, warum, das ist eine schwierige Frage, ich frage es trotzdem mal, warum sind wir Deutschen so? Liegt das in unserem Naturell? Ist schwierig, ne?
Ja, schwierig. Also ich finde extrem, also dieser Neidfaktor in Deutschland ist wirklich extrem. Das habe ich so in Amerika, in den Städten, die ich gespielt habe, so nicht erlebt. Für mich ist natürlich jetzt leicht zu sagen, aber ich war früher auch schon so. Also jeder, der Erfolg gefeiert hat, ich habe mich gefreut für die Leute, aber das ist einfach hier in Deutschland nicht so. Da gibt es immer ein Aber dahinter und jetzt wahrscheinlich bei der Weltmeisterschaft, ja, aber die haben sich ja trotzdem gestritten mit Gordon Herbert und Theis.
Nee, Dennis, da gehe ich dazwischen. Ihr seid so gefeiert worden von allen. Ja, Gott sei Dank.
Ich hoffe. Und ich spüre es ja selber auch. Also das ist ja, dass wir Gold geholt haben, das hat schon wirklich in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Das will ich gar nicht bestreiten, aber dieser Neidfaktor ist trotzdem da. Und das ist halt die Sache, die mich ein bisschen stört. Und ich glaube, da auch bei den Journalisten ist das halt dann auch immer so ein persönliches Ding, finde ich.
Ja, das sollte tatsächlich nie eine Rolle spielen. Ne? Das darf eigentlich nicht sein. Also ich erzähle dir jetzt mal, wie ich es mit Dirk Nowitzki gehalten habe, den ich viele Jahre übertragen habe. Wenn er scheiße gespielt hat, habe ich es gesagt, obwohl ich ihn immer mochte. Und wenn er gut gespielt hat, habe ich das gesagt. Ich finde, das ist Aufgabe von Reportern, von Journalisten. Da sollte man bei aller Liebe zum Spiel und zu einer deutschen Nationalmannschaft, die ich immer habe, wenn die spielen, sollte man ein bisschen Distanz haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber wenn du den Neid ansprichst und du hast schon deine Kinder angesprochen, was glaubst du wann sind sie soweit? In 10, 15 Jahren, wirst du ihnen das mit, also das interessiert mich wirklich, wirst du ihnen das mit auf den Weg geben, zu sagen, hey, das, was wir hier machen können, das ist nicht selbstverständlich. Das ist, die meisten anderen haben das nicht. Frag dich, weil das ist eine Diskussion. Ich verdiene jetzt nicht wie ein NBA-Profi, aber uns geht es auch gut als Familie. Und ich habe meinen Töchtern immer gesagt, hey, das ist nicht selbstverständlich. Guckt links und guckt rechts. Und übrigens ruht euch nicht auf dem, was Papa für die Familie macht, aus, sondern seht zu, dass ihr euren eigenen Weg geht. Glaubst du, das wird eure, Ellens und deine Richtung auch sein?
Ja, zu 1000%. Also die wissen, also jetzt Junior, also Leute fragen mich, wie alt er ist und denken, dass er so 9, 10 ist.
Nein!
Also weil der Typ ist echt unglaublich. Also wenn ich ihn jeden Tag rumlaufen sehe und wie er mit seinen Freunden, Kindern, Nachbarn spielt und wie er für die da ist, teilt sein Letztes. Und das ist halt so diese Respektsache, die wir ihm vermitteln. Aber ich meine, diese Routine, die wir denen geben wollen, ist natürlich einfach nur,
mein Handy, was da klingelt, ist auch stark. Einfach weiter.
diese Routine, die wir denen geben wollen, ist halt, dass sie sehen und gepusht werden und dass sie natürlich am Ende des Tages auch erfolgreich sind und wissen, dass was Daddy macht und was Mami machen, dass das natürlich ein Segen ist. Aber sie trotzdem wissen, was wir hier bekommen und wenn wir im Haus sind oder in einem schönen Apartment oder in Hotels gehen, dass das halt nicht normal ist. Also ich bin halt auch so, wenn ich jetzt NBA-Saison habe und wir fliegen überall hin, ich sage den Rookies zum Ersten, also das ist das Erste, was ich denen sage, dass alles, was wir hier machen, das ist nicht normal. Also wir kriegen Flüge für free, Hotel, alle essen, ganzen Wasser aufs Zimmer geschickt und, also 130 oder 150 Dollar pro Tag, um zu essen noch darauf. Das ist alles so, natürlich, wenn das jeden Tag passiert, Leute denken, okay, es wird normal, aber da sollte man immer, wenn man schlafen geht, darüber nachdenken und sagen, ey, das ist echt ein Segen, hier zu sein, weil ja, es ist ein Blessing.
Wo seht ihr, wenn du das schon sagen kannst, eure Zukunft perspektivisch? Also du wirst noch ein paar Jahre Basketball spielen, bin ich mir ziemlich sicher. Du bist 30 Jahre alt, wirst dieses Jahr 31 im September, glaube ich. Perspektivisch in den USA oder doch eher zurück nach Deutschland?
Nach meiner Karriere? Deutschland auf jeden Fall. Also ich bin.
Warum?
Amerika ist. Ja, ist schwierig gerade hier auch in Deutschland. Also in Amerika ist es, ich finde das System in Amerika, sei es das Schulsystem, aber auch, also ist sehr schwierig dort zu leben. Viel Geld zu machen, cool und kannst du auch machen, sehr viel. Aber das Leben an sich finde ich in Deutschland einfach besser, strukturierter sind. Also
wenn du mir das vorher erzählt hättest, dass du mir im Interview auf diese Frage diese Antwort gibst, strukturierter, vielleicht reden wir ja auch mal darüber, vielleicht sicherer, da kommen wir gleich noch auch zu. Das sind für dich, ich finde es super übrigens, sind Aspekte, wo du sagst, ja, danach geht's?
Ja, auf jeden Fall. Also in Amerika kannst du ja, also das ist so, jeden Tag, ich mache, als würde ich nur noch heute leben. So, ich verstehe auch so, also warum das, also weil das Leben ist nicht garantiert und es kann immer vorbei sein. Deswegen, also ich versuche natürlich auch mein Leben so zu leben, dass ich, wenn es eines Tages vorbei ist, dass ich sage, ich habe wirklich alles gesehen und so, aber in Amerika ist das zu viel für mich. Also in Deutschland ist das wirklich layback. Da, wo wir wohnen, also in Braunschweig, haben wir unsere ganzen Business und sind sehr, sehr gut vernetzt. Und die Leute, die respektieren und akzeptieren uns. Und ja, Deutschland an sich ist einfach easier. Ist natürlich gerade heutzutage jetzt oder zu der Zeit gerade schwieriger auch, weil hier passieren natürlich auch sehr viele Sachen, die leider nicht schön sind. Aber Deutschland, Amerika, das ist nicht auf einem Level. Also da.
Ja, da, was du ansprichst, ist sicherlich auch das Thema Rassismus. Das treibt dich um, wie ich in der Vorbereitung nochmal deutlich gemerkt habe. Jetzt bist du der Kapitän der Weltmeistermannschaft der deutschen Basketballer. Du läufst über Videowände, wenn du den deutschen Fußballern zur Europameisterschaft alles Gute wünschst. Die Leute feiern dich. Wirst du, werden deine Kinder, wird deine Familie im täglichen Leben konfrontiert mit Rassismus?
Boah, täglich würde ich nicht sagen. Also in Deutschland, es war früher so, muss ich ehrlich sagen, wo ich aufgewachsen bin, Kindergarten, Schule, das war schon täglich. Ich glaube, es öffnen sich immer Türen, wenn man Gold holt, die sich niemals hätten öffnen können. Und ich glaube, dass
also selbst in so einer Frage, Promi-Bonus?
Ja.
Ja, auch scheiße, ne?
Ist nicht gut. Also im Endeffekt sollte einfach jeder, das sage ich halt auch immer wieder, also es ist auch immer leichter in der Position, wo ich jetzt bin, das zu sagen, das verstehe ich auch, aber jeder sollte einfach wirklich der beste Mensch sein, der sein kann. Warum über Leute sprechen, warum, also ich finde alle einfach, egal welche Kultur du bist, wie du aufgewachsen bist, es sollte einfach eine harmonische, egal wer in dem Raum sind, es sollte einfach harmonisch sein und nicht, ja, wieso bist du so aufgewachsen, ich bin so aufgewachsen, deine Ansicht geht nicht und das ist halt einfach, aber damit, ich meine, das ist über 100 Jahre jetzt schon so, natürlich in die Richtung schon, also dass es besser geworden ist, aber jetzt gerade ist es ja extrem hardcore in Deutschland, also was hier passiert und das ist schade zu sehen, aber muss man halt so hinnehmen, ne?
Nee, sollten wir nicht so hinnehmen.
Also dann braucht man viele, viele Leute, wie ich schon gesagt habe, die dahinter stehen und wirklich dafür Ansehen sorgen. Also deswegen finde ich Nelson Mandela sowas, wenn Leute dann gehen, der hat was für was gestanden. So, und ich will nicht für Basketball remembered werden, dass Leute sagen, ja, der hat die Weltmeisterschaft für Deutschland geholt. Ich will für was stehen, wo Leute sagen, ey, der hat Deutschland oder der hat die Welt in einen besseren gemacht. Mhm. Und hatte die richtigen Werte und. Das ist mein Antrieb, warum ich eigentlich auch gesagt habe, dass ich da gehe, also will ich ja dagegen gehen ein bisschen und so eine geile Gruppe bilden von vielen Leuten, die auch eine Voice haben, hier in Deutschland, aber auch weltweit. Und da werden ein paar Sachen kommen auf jeden Fall und hoffen wir, dass das dann weiter nach vorne geht.
Ja, ich finde, wir müssen das gemeinsam machen. Ich sage immer, es gibt weiße Arschlöcher, es gibt auch schwarze Arschlöcher, alles. Es gibt heterosexuelle Arschlöcher, es gibt homosexuelle Arschlöcher, es gibt große Arschlöcher, es gibt kleine Arschlöcher, alte und junge. Das hat mit diesen Dingen nichts zu tun. Das hat mit Charakter von Menschen zu tun. Und mach dir den Rucksack mal nicht zu schwer, aber ich glaube tatsächlich, wenn jemand wie du die Stimme erhebt und kämpft gegen diesen Mist, mit dem wir von rechts immer wieder konfrontiert werden, wäre das eine super Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Ich habe noch so 2, 3 Kleinigkeiten, die ich ansprechen würde. Ich habe vorhin schon gesagt, ich will dich noch für etwas verhaften.
Ja.
Inwieweit hängt euer Abschneiden bei den Olympischen Spielen damit zusammen, ob du im kommenden Jahr sagst, wenn du das jetzt schon sagen kannst, na klar, deutsche Nationalmannschaft, eine Europameisterschaft steht an, da werde ich dafür sorgen, dass das Gros der Truppe auch nächstes Jahr bei der EM am Start ist. Ich weiß, ja,
Ich habe immer gesagt, also ich will spielen, bis ich 40 bin. Also der NBA will ich gerne noch nach dem Jahr 4, 5 Jahre spielen und dann will ich gerne nach Braunschweig mit einem sehr guten Niveau und in Braunschweig spielen für meinen Club. Also
das willst du tatsächlich nochmal machen? Du willst zum Ende nochmal bei den Löwen in Braunschweig in der Bundesliga auflaufen?
Ja, ich will in Braunschweig gerne eine Meisterschaft gewinnen, in Braunschweig. Das ist mein Ziel. Da
musst du ein paar von deinen Millionen aber wahrscheinlich in den Verein stecken oder eine wahnsinnig gute Jugendarbeit machen, das ist ja schon klar, ne?
Ja, aber du siehst ja, was wir die letzten Jahre gemacht haben in Braunschweig und das ist ja unser System, unsere Philosophie, jung, wild, hungrig. Natürlich lassen wir, also ich glaube, von allen Teams die meisten Deutschen spielen und wollen natürlich, also die Plattform, die ich selber nicht wirklich hatte, in meinem Werdegang, das wollen wir gerne in Braunschweig ausbessern und verwirklichen und ich glaube, dass das mein Ziel wäre. Also ich will keine Zahl an Nationalmannschaft hängen, habe ich auch schon gesagt, bis 40 und solange ich mich gut fühle und weiß, dass ich der deutschen Nationalmannschaft helfe, werde ich spielen.
Okay, aber das würde ja bedeuten, wenn du jetzt nicht dich verletzt oder so, dass du im nächsten Jahr, also 2025, wenn die nächste EM ansteht, sagen würdest, ja, klar, wenn der, wer auch immer Trainer wird, mich ruft, das wird er sehr wahrscheinlich tun.
Ja, Trainerwechsel ist auch noch so.
Ja, da wollte ich jetzt auch noch hinkommen. Was, also nochmal, das ist ja nichts so Außergewöhnliches, das kennst du auch, das Trainer wechseln, dass Gordon Herbert jetzt leider vor Ablauf seines Vertrages, er hätte ja die EM nächstes Jahr normalerweise noch gemacht, aber ist das ein ganz großer, wichtiger Punkt für dich als Spieler, für die Teamkameraden auch, dass Gordy nicht mehr da ist?
Ja, ich glaube, also für...
Also
für,
nach Olympia wohlgemerkt.
Ja, für ein paar Leute auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ein paar Leute Gordon Herbert sehr schätzen als Trainer und als Mensch und was er natürlich für den deutschen Basketball geleistet hat. Das wird ein harter Schlag sein, dass er höchstwahrscheinlich nicht mehr bei uns Trainer sein wird.
Höchstwahrscheinlich? Ich glaube, es ist sicher.
Ich meine, ich glaube, es ist trotzdem immer noch eine Chance, dass er zurückkommen kann vielleicht. Also bleibt ja offen, die haben ja nicht gesagt, er wird nie wieder deutsche Nationalmannschaft machen. So, das war ja nicht die Aussage.
Der hängt schon sehr an dem, ne?
Ja, also ich meine, man muss auch immer, für mich ist Loyalität das Erste und das sollte für einen wie Gordon Herbert, der hat was geschafft, was noch nie jemand geschafft hat. Und das ist in der EM eine Bronzemedaille zu holen und dann in dem anschließenden Jahr Gold zu holen bei einer Weltmeisterschaft. Und ich finde, ich würde schon gerne, dass er bleibt und dass wir ihn irgendwie vielleicht noch rumreißen können, weil er auf jeden Fall der Faktor war, warum wir so zusammengekommen sind.
Traust du dir zu, dass du Einfluss hast, wenn du sagst, ja, ich will auf jeden Fall weiter Nationalmannschaft spielen, Franz und Moritz, Moritz hat jetzt 2 weitere Jahre in Orlando unterschrieben, für 22 Millionen, das ist eine Lachtaube im Vergleich zu dem, was Franz unterschreiben wird demnächst, wir haben schon kurz angerissen. Traust du dir zu, auf diese Jungs und vielleicht auch auf einen Isaiah, der bisher keine Rolle gespielt hat in der Nationalmannschaft, Einfluss nehmen zu können, dass die Bande sich nochmal für einen ersten Europameistertitel seit 1993 zusammenrauft? Oder ist, weißt du, viele sagen mir, naja, irgendwie ist Olympia vielleicht so ein Schritt, wo die dann alle mal einen Cut machen. Oder hängt es am Ende, ich meine, wenn ihr Olympiasieger werdet, könnten auch alle sagen, so, ihr könnt uns mal, besser kann es nicht mehr werden. Es ist ein schwieriger Weg dahin. Glaubst du, dass wir ein Gros der Mannschaft nächstes Jahr im Sommer wiedersehen im Nationaltrikot?
Nee, ich glaube und ich hoffe natürlich auch. Also Leute haben immer, wie ich schon gesagt, von der goldenen Ära gesprochen. Und solange wir auf einem Level spielen können, performen können, dass wir wirklich ganz oben mitspielen können, sollte jeder eigentlich spielen. Also ich verstehe natürlich Nachwuchs, ich mache sehr viel in Braunschweig für Nachwuchs, aber nichtsdestotrotz, wenn jemand dort, der älter ist, dort ist und spielen kann auf einem Niveau, wo er wirklich einer der Besten ist in Europa, dann sollten sie spielen. Und aber ist für jeden natürlich also seine eigene Meinung und jeder hat Kinder, jeder hat Familie dann irgendwann, wenn jemand sagt, so wie Toni Kroos. Also ich finde das echt also krass, dass er mit 34, also ich meine, der Typ könnte safe noch 4 bis 6 Jahre spielen auf einem geilen...
Frag mal nach bei Pepe bei Portugal, der spielt mit 41 noch.
So, ja. Also dass Toni da sagt, ja, er, das ist seine letzte EM, das ist schon stark. Und ich habe dann auch überlegt, wenn wir wirklich das so schaffen sollten in Paris und wir an unser Ziel kommen, dass man einfach sagt, ey, ich bin durch, aber ich weiß nicht, ob ich das könnte.
Ja, sagen wir mal so, wenn Deutschland Basketball-Olympiasieger wird, dann würde ich sagen, ich hätte jedes Verständnis dafür, wenn jeder dann sagt, okay, mehr ist nicht, weil da, also das halte ich fast für ausgeschlossen, schlag mich nicht dafür. Ich finde die Amerikaner mit der Mannschaft, das erinnert mich, weißt du, ich war das erste bei meinem großen internationalen Basketballturnier 1992. Ich habe das Original Dream Team in Barcelona live fliegen sehen. Und so ein bisschen erinnert mich das daran, was sie jetzt aufkarren. Die Frage ist halt nur, ob die Gegner hoffentlich mit weniger Ehrfurcht rangehen. Weißt du, damals hat sich der Silbermedaillengewinner, die haben sich vorher Autogramme geholt vom Dream Team. Das darf natürlich nicht sein, ne? Oder wie siehst du das?
Ja, schwer. Das ist natürlich, also das Problem ist auch, also was ist das Problem? Ich habe ja mit vielen von denen auch gespielt und gegen die jetzt auch öfters gespielt, aber wenn du mit jemandem gespielt hast, also wie LeBron James und Jason Tatum und die ganzen, das ist, ich will nicht sagen, es ist dann einfacher, weil du weißt natürlich, wie die gerne spielen und was sie für Moves machen, wenn die im 1 gegen 1 jetzt gegen dich spielen. Aber ja, die haben ein sehr, sehr geiles Team. Aber wie ich schon gesagt habe, mit unserem Team, unsere Teamchemie, unser Teamgeist, wie wir rangehen an die Spiele, haben wir wirklich immer eine Chance, wenn wir gut spielen und wenn wir unser Spiel machen. Und da mit denen verliere ich und gewinne ich.
Dennis, bist du der legitime Nachfolger in Basketball-Deutschland, nee, nicht in Basketball-Deutschland, in Deutschland von Dirk Nowitzki?
Ich bin Dennis Schröder, ja. Das, aber Dirk Nowitzki ist Dirk Nowitzki, er ist also die Legende in Deutschland und er hat seine Legacy, aber ich habe meine Legacy. Und früher habe ich wirklich viel, vor der Weltmeisterschaft, viel Dennis Schröder, Dirk Nowitzki Comparison. Der Typ ist 13. Und hat den Spiel im Basketball verändert. Also er hat, also nicht in Deutschland, in komplett Basketball, hat er für die Großen verändert, hat eine Meisterschaft in geholt, ist gegen, also was für Spieler er da durchgegangen ist in den Playoffs und dann am Ende noch gegen die Miami Heat zu gewinnen, wo ich auch selber geschaut habe mit der Nationalmannschaft, weiß ich noch, ich weiß nicht, welcher Jahrgang es war, aber was der gemacht hat, wie gesagt, ist also wollen wir nicht drüber sprechen, ne? Also, aber diese Comparison, die letzten 6, 7, 8 Jahre zu hören, ja, du bist aber nicht Dirk Nowitzki, ja, bin ich auch nicht, also ich bin 1,88 und habe meinen Weg so gemacht aus Braunschweig, ein kleiner schwarzer Junge, der an seinen Traum festgehalten hat, gearbeitet hat jeden Tag und versucht hat, besser zu werden, um seinen Papa stolz zu machen und dass ich jetzt so leben kann, wie ich lebe, dafür danke ich natürlich Gott und meine Familie und alle Leute, die halt da am Start waren. Und ja, meine Legacy, wie gesagt, ich habe 10.000 Punkte erreicht und war extrem stolz, weil das aus Braunschweig einfach eigentlich meine Geschichte unmöglich ist. Und Dirk Nowitzki hat 30.000 und deswegen ist er sehr GOAT überall auf der Welt einfach. Aber für mich, das, was ich mache, das ist einfach meine Legacy und ich versuche so gut wie es geht, ob das Braunschweig ist, Deutschland, Basketball nach vorne zu bringen, Kinder zu pushen, meine Community zu pushen und ja, das sind zwei verschiedene.
Aber hat es dich manchmal, weißt du, ich glaube, ich war nicht der Einzige, der den Fehler gemacht hat, dich immer wieder mit Dirk zu vergleichen, weil da war der upcoming NBA-Star und natürlich haben wir Basketball-Freaks und Fans in Deutschland immer geguckt und haben gesagt, okay, das ist der Nächste, der soll, also mir ist 2015 das erste Mal gesagt worden von Verantwortlichen des DBB, der Dennis ist der Mann, auf den wir alles packen in Zukunft. Das ist die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Ich sage jetzt nicht, wer es gesagt hat, damit es nicht irgendwelche härteren Gespräche demnächst gibt. Wer weiß, ob die überhaupt noch in Amt und Würden sind. Und dann habe ich automatisch das gemacht, Dennis. Ich habe automatisch, es war in Berlin, die Europameisterschaft. Und ich habe gedacht, naja, da war aber Dirk natürlich im Herbst seiner Karriere, war Dirk noch dabei und habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe immer diesen Vergleich gezogen zwischen diesem jungen, aufstrebenden, schwarzen Kerl aus Braunschweig und dem Vorzeige Weißen, ich sage das jetzt mal ganz bewusst so, wobei du mir glauben wirst, dass für mich Hautfarbe in meinem Leben keine Rolle gespielt hat, aber um das mal zu illustrieren. Ja. Und ich habe den Fehler gemacht, glaubst du, dass es zu viele von uns in Basketball-Deutschland gemacht haben, immer wieder zu gucken und zu sagen, ja, so ein Nowitzki muss er aber erstmal werden. War das das, was du gerade meintest?
Ja, also ich finde es, auch wenn du es jetzt gemacht hast, aber ich meine generell gesprochen, finde ich schlimm. Also
ja, das darfst du auch schlimm finden.
Ich will mal sehen, wie es, ich hoffe, dass es bei Franz Wagner nicht passiert, aber im Endeffekt, Franz ist ja wahrscheinlich in der Kategorie closer dran als ich, weißt du, also mit seiner Position und aber da wird es nicht passieren und deswegen sage ich das, ich will nicht sagen Rassismus, ich will da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, aber das hat immer in meiner Karriere deswegen, glaube ich, immer eine Rolle gespielt.
Ich hoffe, du glaubst mir das tatsächlich, da hat für mich die Hautfarbe keine Rolle
gespielt. Ja, deswegen sage ich, ich will dich jetzt nicht, aber ich glaube, deswegen ist das so gewesen, wie es gewesen ist.
Weißt du, was, glaube ich, auch eine Rolle spielt? Den Schuh musst du dir schon anziehen. Du warst einfach extrovertierter als Dirk. Dirk war ja, der war ja langweilig. Mhm. Ich habe die Motten gekriegt mit dem, wenn wir immer Stories machen wollten. Mhm. Weißt du, damals waren persönliche Geschichten noch möglich, weil ich war teilweise der einzige Journalist, der mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Mhm. Da kam man noch dicht dran. Und ich habe ganz oft gesagt, boah, meine Güte, das ist ja wie Geranien beim Wachsen zugucken, wenn der ein Interview gibt. Ja? Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt. Und dann auf der anderen Seite kommst du, der erstmal eine goldene Karre zeigt, der erstmal sagt, ey Leute, übrigens, ich bin hier da, um meinen Weg zu gehen, alles andere ist mir egal. Das könnte ja auch eine kleine Rolle
spielen. Natürlich, also ich will da auch gar nicht sagen, was da die Rolle gespielt hat. Ich bin natürlich anders, ich bin so, wie ich aufgewachsen bin und du bist so, wie du aufgewachsen bist und du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und das sollte für beide okay sein. Mhm. Weil im Endeffekt guckt man in den Spiegel und sagt, ich kann nur das kontrollieren, was ich mache und nicht, was andere Leute machen. Und deswegen fand ich das immer sehr unfair und sehr einfach nicht passend, einfach, weil er einfach ein Vierer und 2-Meter-Typ ist zu einem, der 1,88 ist und
ja. Basketballerisch war das immer totaler Mumpitz. Dieser Vergleich war Schrott.
Ja. Aber ich höre es auch nicht mehr jetzt. Ja, also nein, nach das der ist, Weltmeisterschaft habe ich es.
Ja, nein, das ist vorbei.
Es ist gut.
Aber du wirst auch älteren Leuten zugestehen, dass sie in ihrem Leben auch Fehler machen.
Nein, und, natürlich, jeder macht aber Fehler im Leben.
Ich bin sehr überrascht und es muss dir gar nichts bedeuten. Ich bin sehr positiv überrascht. Ich hätte viele Dinge so nicht erwartet. Und Kompliment für diese Entwicklung, die übrigens man jedem zugestehen sollte. Ein 18-Jähriger ist ein junger Wilder und wenn man dann Familienvater von 3 Kindern ist, sieht man viele Dinge anders und vielleicht gehört das schlicht und ergreifend zu so einer Entwicklung einfach dazu.
Ne? Auf jeden Fall.
Ich kann mich erinnern,
Vielen
das
Dank.
War bei mir übrigens ganz ähnlich, auf einem ganz anderen Niveau. Also von daher, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Hat gar nicht wehgetan, ne?
Nee, war ein gutes Gespräch.
Du kriegst das komplett zum Anhören, selbstverständlich. Wenn irgendwas drin ist, was du nicht möchtest, bist du selber schuld. Ich finde zwar alles fein.
Ja.
Dann gibst du uns Bescheid und wir werden euch begleiten, der Kleine und ich. Da hinten ist der Kleine im weißen T-Shirt, Florian Schmidt-Sommerfeld. Ich weiß nicht, ob du von dem jemals wieder was hören wirst. Der meint, er wäre Sportjournalist, aber ist noch ein langer Weg. Ich drücke euch erstmal die Daumen
vielen
für Olympia. Wie gesagt, wir werden so am Rande am Start sein und mit Podcast das Ganze begleiten. Liebe Grüße vor allem an die Frau Mama nochmal an dieser Stelle, aber natürlich auch an deine Kinder, deine Frau.
Ja.
Und toi, toi, toi für die Olympischen Spiele. Und ich würde mich sehr freuen, wenn nächstes Jahr bei der Europameisterschaft eine starke deutsche Nationalmannschaft am Start ist.
Ja, mich auch. Ja. Vielen, vielen Dank.
Danke dir fürs Gespräch.
Danke, danke.
I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauschangriff.